ESG, Environmental Social Governance.
Ja.
Und ich kritisiere immer sehr starke, gerade diese politisch induzierte Diskussion, dass die sich maßgeblich auf das E bezieht. Doch selbst das E meistens gar nicht wirklich bis ins letzte Detail diskutiert wird, sondern gerade in der Immobilienwirtschaft reden wir extrem viel über Energieeffizienzen.
Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NIE 0815 Vertrieb Neudenken, dem Podcast aus dem Vertrieb für den Vertrieb. Wir laden für euch jede Woche, jede Folge neue spannende Gäste ein, um Themen zu besprechen, die euch weiterbringen sollen, Impulse setzen, um ja, neue Wege zu gehen, neu zu denken. Und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast, denn heute haben wir den Geschäftsführer der Vision, einem Bauträger, mit dem wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, mit dem wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Hier heute bei uns nämlich den Lukas Falter. Lukas, hi.
Lieber Stefan, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir die nächsten 40 Minuten verbringen zu dürfen.
Super. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal vor. Du bist Geschäftsführer und CPO, ganz toller Begriff, aber was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, was die Akronymwelt so für sich hergibt. Ausgeschrieben heißt das dann Chief Process Officer und bedeutet auf dem Management Board, auf der Ebene zuständig für die Themen Prozessoptimierung, Digitalisierung. Ich spiele gerne mit dem Akronym, weil ich auch Personal verantworte, dann sage ich manchmal, ich bin Chief Person Officer. Okay.
Oder wenn ich wie viel Personal habt ihr bei der Vision?
Wir sind so roundabout 50 Köpfe, ich schätze mal so 38 Vollzeitäquivalente okay. Im Status Quo und die Gruppe, wenn wir die ein bisschen erweitern und vielleicht in meinen Lebenslauf kurz gucken mit Verwaltung doch nochmal ein paar mehr. Und wenn wir dann in die Softwarewelt gucken, dann auch nochmal ein paar mehr. Genau.
Ja, spannend. Dann schauen wir doch kurz auf deine Vita und was da noch so rumfliegt, wo du überall deine Finger im Spiel hast, bitte.
Beziehungsweise auch hatte. Also ja, ich habe ganz klassisch Bachelor in Immobilienwirtschaft gemacht, einen Bachelor of Science an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Das ist so ein sehr etablierter Studienstandort. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt damals
nicht. Weiß Nürtingen ist schwäbisch.
Ja,
und in Nürtingen ist Harald Schmidt zu Hause. Aber jetzt nur so random Fact und nebenbei.
Vielleicht weißt du auch, wie weit Nürtingen von Geislingen entfernt ist?
Sorry, nein.
Ungefähr so eine Stunde und mir war nicht bewusst, dass ich am Standort in Geislingen studiere.
Ah, okay.
Und hatte in Nürtingen eine Wohnung.
Erstmal Wohnung in Nürtingen machen und dann denken, oh ja, das machen wir dann schon, sagt der Schwabe.
Das war dann ja etwas weit entfernt, konnte ich dann aber auch noch regeln. Habe mich dort auf die Fachbereiche Facility Management, also den professionellen Betrieb von Immobilien, wie aber auch Immobilienbewertung spezialisiert. Um dann im Anschluss bei der BAM in Stuttgart anzufangen zu arbeiten. Die BAM Deutschland AG, die ist heute gekauft worden von der Zech-Gruppe, also einem riesen Bauträger, klassisches Bauträger-GU-Geschäft unter den 10 größten europaweit. Und habe dort arbeiten dürfen in der Bewirtschaftung von Spezialimmobilien. Wir im Immobilienjargon sagen immer so gerne begrenzt drittverwendungsfähige Immobilien, will heißen, ich habe Gefängnisse betreut, Krankenhäuser betreut, Schulen.
Okay, krass.
Ja, also coole Erfahrungen sammeln dürfen eben in der Bewirtschaftung von, ich sage jetzt mal, nicht alltagstauglichen oder alltagsüblichen Immobilien. Und während der Zeit habe ich dann meinen Master in Projektmanagement Bau gemacht, also einen klassischen Ingenieurstudiengang. Ich würde mich auch immer stets als Richtung Wirtschaftsingenieur beziffern und durfte in dieser Zeit einen auch geschätzten Geschäftspartner von dir kennenlernen, nämlich den geschätzten Marcel Spinner, der ja auch schon in dem Podcast war.
Mehrfach?
Mehrfach, genau. Mit dem ich gemeinsam damals schon Hirngespinste rund um Softwareentwicklung und Immobilienverwaltung der Zukunft machen durfte. Und als ich dann meinen Master abgeschlossen hatte und kurz auf dem Sprung meines nächsten Karriereschritts Teamleitung, Standort aufbauen im Facility Management, also weiterhin in einem ähnlichen Geschäftsmodell, hat Marcel mich angerufen und hat gesagt so, hey, hast du Lust mit mir am Standort in Heidelberg eine Immobilienverwaltung aufzubauen? Und es war wirklich so ein Tag vor Unterschrift und meine Mutter, Zahnarzthelferin, mit Vater Metzger, haben sich damals mit Wein selbstständig gemacht, auch total untypisch, sehr inspirierend für mich, den Schritt in die Selbstständigkeit bzw. ins Unternehmertum zu gehen, wurde mir irgendwie die Wiege gelegt und dann hatte ich mir gedacht, naja, aus dem sicheren Einkommen raus in die Selbstständigkeit, aber Marcel, du kennst ihn, der ist da sehr überzeugend und mit der Grund-DNA, die mir in der Kindheit mitgegeben wurde, war das für mich klar. Ich habe somit das Angebot angenommen und wir haben dann gemeinsam angefangen in Heidelberg, hier, wo wir heute auch stehen, die Immobilienverwaltung mit aufzubauen. Damals noch quasi er und ich alleine in dem Büro hier und dann sind wir schnell gewachsen und durften dann auch direkt im Jahr 2019, da war das nämlich, die Vision als Kundin gewinnen. Wille okay. heißen, die Vision, mit der ihr heute auch zusammenarbeitet und ich eben entsprechend die Geschäftsführung ergänzen darf. Heißt, wir haben die mit der Verwaltung die Vision als Kundin gewonnen, haben die Liegenschaften verwaltet und da war schon so der Beginn der Anbandelung und gemeinsamen Wachstums. 2020 hat man das erstmal versucht, was gemeinsam zu gründen, ein Hausmeister- und Reinigungsdienstleistungsunternehmen, das es heute auch noch gibt, die Vision Facility Services, die eben sich darum kümmert, die Gebäude instand zu halten. Und ist dann immer weiter gemeinsam gewachsen. Ist nach Mannheim gezogen mit dem Büro, weil man hier rausgewachsen ist in Heidelberg. Und irgendwann war das dann sinnvoll, auch das noch ein bisschen enger und näher zusammenzuschmeißen. Das heißt, die Verwaltung als Exklusivpartner für die Vision zu etablieren, aber eben auch die Vision in dem Zugewinn mit mir dann quasi die Geschäftsführung zu erweitern. Und seither wachsen wir gemeinsam. Und 2021 vielleicht noch ein ganz großer Schritt auch für meine persönliche Weiterentwicklung war dann das Joint Venture mit KKR, also einem sehr großen Private Equity, das erste Mal mit internationalen Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten. Und wir werden heute sicherlich den einen oder anderen Ausflug im Bereich ESG machen, gerade im Themenbereich Governance. Was bedeutet es denn mal, mit einer Firma eng zusammenzuarbeiten, die amerikanisch börsengelistet ist, weil das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ja, seit diesem Jahr darf ich für die Fachgebiete Immobilienrecht und Nachhaltigkeit der Immobilienwirtschaft an der Hochschule Fresenius dozieren und mal schauen, ob ich das nächstes Jahr vielleicht noch ein bisschen ausgebaut bekomme, die wissenschaftliche Arbeit meinerseits.
Ja, krass. Wie viel dozierst du da? Also was ist das für ein Aufwand, sagen wir, präsent vor Ort?
Ja, es sind 2 Vorlesungen in der Woche. Immobilienrecht ist 1,5 Stunden und Nachhaltigkeit sind 3 Stunden. Ich habe auch dieses Jahr lernen dürfen, dass 4 Stunden am Stück doch nicht so die cleverste Idee meinerseits war und ich das vielleicht doch nochmal ein bisschen auftrennen muss und bröseln. Und mit ganz viel Glück kriege ich vielleicht noch ein kleines Mandat nächstes Jahr an der Universität in Wien, an der Schwesteruniversität und möchte da gerne meine Promotion starten, aber da ist die Tinte noch nicht trocken, deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig.
Große Ziele?
Ja.
Ja, mega. Das heißt, 4 Stunden vor Ort, kannst du beziffern, wie lange du brauchst für Vorbereitung, Nachbereitung etc.?
Also wenn du eine Vorlesung schon einmal konzeptioniert hast, Immobilienrecht mache ich jetzt im zweiten. Das ist dann echt überschaubar. Da gehe ich rein, lese mir das eine halbe Stunde vorher durch und kann das durchziehen. Okay. Nachhaltigkeit, gerade die Generation und gerade Immobilienwirtschaftszielgruppe ist nicht unbedingt zwangsläufig stark korrelierend mit einem hohen Nachhaltigkeitsinteresse. Das heißt, man hat dort nicht nur die Herausforderung, ich habe natürlich den Anspruch, mich selbst eine gute Vorlesung zu machen, sondern auch ein Themengebiet zu begeistern, was nicht unbedingt in der DNA der Zuhörenden liegt. Und das macht es schwieriger und deswegen ist das schon...
Ja, ist auch ein sehr, sehr trockenes Thema. Wir wollen da nachher gleich mal nochmal einsteigen. Eine Frage liegt mir noch auf der Zunge zu deiner Vita. Jetzt hast du beim Anfang des Studiums angefangen und dann sehr, sehr beeindruckend, also Respekt für das, in welchen Weg du da gegangen bist, von Schritt in die Unternehmertum bis hin jetzt zum CPO, Geschäftsführer und damit auch im Management Board eines Unternehmens, das ja auch nicht mehr klein ist. Wo hat das für dich angefangen? Wie war die Entscheidung zu sagen, jetzt habe ich gehört, Mutter Zahnarzthelferin, Vater Metzger, selbstständig gemacht mit Wein, was ja auch nochmal was anderes ist. Wie kam der kleine Lukas auf die Idee oder der junge Lukas auf die Idee, nach der Schule zu sagen, Immobilien ist so mein Ding und da möchte ich mich gerne reinfuchsen?
Erstmal danke für die lieben Worte. Ja, bei mir ist das tatsächlich so gewesen, ich war kein guter Schüler gewesen. Ich habe auch das Abitur nicht geschafft. Ich habe in der 9. Klasse wiederholt und musste dann abgehen. Bin auf die Realschule und jeder, der so einen Weg mal gegangen ist, weiß es, wenn er dann von einem schweren Gymnasium auf die Realschule kommt und noch ein fauler Mensch ist, das ist nochmal verstärkend, weil man muss auf einmal gar nicht mehr lernen und rutscht durch. Das heißt, es war so eine richtig schöne Abwärtsspirale bei mir. Und dann bin ich auf das BKFH gegangen und dort hatte ich einen BWL-Lehrer, der mich über alle Maße geprägt hat. Und das war damals sehr heilig. Und auch seines Zeichen Unternehmensberater. Und der hat das erste Mal geschafft, mir einen Inhalt zu transportieren, den ich verstanden habe, den andere nicht verstanden haben. Und witzigerweise war das der Leverage-Effekt. Das war die erste Formel in meinem Leben, die ich begriffen habe und anderen Leuten beigebracht habe, besser als der Lehrer, zumindest laut Aussage der Schüler. Also ich würde mir das niemals anmaßen, das zu sagen. Aber das war so gewesen. Und das war für mich ein unfassbar prägender Moment, weil ich dann so, hey, Moment mal, ich bin gar nicht dumm. So, irgendwie ist da was, man muss mich nur irgendwie anfachen. Und wie du ja weißt, die Immobilienwirtschaft, von was lebt die? Vom Leverage-Effekt. Also eine schöne Ironie am Ende des Tages, dass genau diese Formel dann wirklich wegweisend für mich war. Und dann habe ich nur noch eins geschrieben in BWL.
Okay.
Und dann war die Entscheidung klar, ich studiere BWL. Und dann wollte ich aber nicht klassisch BWL, weil das war gerade auch noch der Jahrgang von mir. mir 1990, da hat irgendwie jeder angefangen, BWL zu studieren. Dann habe ich gesagt, komm dann mit einem Fokus. Automobil war nie meins, das ist bis heute nicht meins. Und dann gibt es ja so diese, ne, Logistik, konnte ich mir nichts vorstellen. Und bei Immobilien bin ich dann hängen geblieben. Und ich durfte in meiner Konzernzeit tolle Erfahrungen machen. Ich habe unfassbar viel gelernt von Individualcharakteren, aber am Ende des Tages hat mir der Kosmos nicht gefallen. Er war mir nicht wertschätzend genug, er ging nicht in die Richtung, wie ich mir vorgestellt habe, mein Lebensmodell zu zeichnen. Und ich arbeite unfassbar gerne und viel. Für mich, jeder, der mich auch im Privaten kennt, weiß das, dass das für mich mit die höchste Priorität hat, weil es mir auch Spaß macht. Und dann muss man selber gestalten, wenn man wirklich langfristig glücklich werden will, glaube ich zumindest. Und deswegen versuchen wir auch mit allen Kosmen, die ich mitbetreuen darf, einen wertschätzenden Rahmen zu bilden, in dem Leute wachsen können und unternehmerisch arbeiten und ja.
Cool. Ja, sehr spannend. Wir wollen jetzt mal einsteigen, bevor ich mich verliere in meine Fragen zu deiner Person. Vielleicht klärt sich das ein oder andere auch noch. Du hast, also grundsätzlich haben wir dich eingeladen, um mal so hinter die Kulissen zu blicken. Das waren so die ein oder anderen Fragen, die ich aus der Hörerschaft bekommen habe. Wir haben schon viel mit Immobilien gemacht im Podcast. Das kam sehr, sehr gut an. Und da eben nicht nur den Vertrieb zu hören, sondern vielleicht auch mal mit einem Bauträger zu sprechen, wie denkt man denn da im Hintergrund, damit man das vielleicht auch besser versteht, um es dem Kunden vielleicht auch nochmal verständlicher beizubringen. Wissen ist in dem Moment ja auch Macht. Und du hast jetzt schon das Thema ESG, Nachhaltigkeit mit auf die Agenda gepackt, so unbewusst. Und da würde ich jetzt gerne mal anknüpfen. Ich erinnere mich, wir haben von Königswege mit euch, der Vision, vor einigen paar Monaten mal in einem Brainstorming-Meeting zusammengesessen, wo ich auch mit dabei war. Ich halte mich ja oft raus, weil wir da die Jungs der Königswege Immobilien und Finanzierung maßgeblich haben. Ich bin eingeladen worden, habe mir auch einiges angehört. Und es war für mich ein prägender Moment, denn das Thema ESG kam auf den Tisch. Na, und ich bin tief drinne im Versicherungsbusiness, im 34D-Geschäft und habe dann so mir gedacht, ist ja nicht. Ne? Also ne, im Versicherungsbusiness haben wir seit einiger Zeit gewisse oder auch seit letztes Jahr nochmal verschärfte Regeln, was wir dem Kunden beibringen müssen, beziehungsweise was wir dem Kunden fragen müssen etc. Wir merken aber, dass es den Kunden am Ende gar nicht interessiert, jedenfalls beim Thema Versicherung, auch beim Thema Geldanlage ein sehr untergeordnetes Thema ist. Ich glaube, wenn du dem Kunden fragst, ist es dir wichtig, sagt er, ja, ist nicht unwichtig. Ne? Also niemand möchte hingehen und sagen, ja, nee, das ist mir. Ne? Und jeder hat ein schlechtes Gewissen, wenn er im Sommer auf der Kreuzfahrt ist. Aber es ist noch nicht so hart genug, um zu sagen, okay, ich gehe nicht. Und deswegen habe auch ich die sehr interessante Frage in die Runde geworfen, ist denn das eigentlich ein Thema, weil wir spüren, dass es gar kein Thema ist. Und deine Antwort darauf hat mich dann doch stutzig gemacht, weil ich dann da gemerkt habe, oh ja, in der Immobilienbranche ist das Thema ESG deutlich höher aufgehangen und ist auch deutlich, deutlich wichtiger und ich glaube auch für den Kunden eine extrem wichtiger. Das heißt, meine Eingangsfrage nach dem kurzen Monolog ist, wie wichtig ist das Thema ESG aktuell bei euch im Bereich?
Derzeit wird es immer verstärkter diskutiert und ich denke, im Gegensatz zur Versicherungsbranche, und da musst du mich absolut korrigieren, wenn ich falsch bin, ist es auch deutlich politisch induzierter. Das heißt, wenn du dir die politische Landschaft und auch die Pressewelt anschaust, dann hast du vor allen Dingen auch mit einem, jetzt erstmal wertfrei, also neutral formuliert, mit einem Robert Habeck auch eine Person, die sehr laut getrommelt hat, in vielen Randbereichen der Immobilienwirtschaft, die extreme Auswirkungen auf uns hat. Wenn wir vielleicht ganz kurz einen Schritt zurückgehen und dann schlage ich sehr gerne die Brücke. Also ESG, Environmental Social Governance. Ja. Und ich kritisiere immer sehr starke, gerade diese politisch induzierte Diskussion, dass die sich maßgeblich auf das E bezieht. Doch selbst das E meistens gar nicht wirklich bis ins letzte Detail diskutiert wird, sondern gerade in der Immobilienwirtschaft reden wir extrem viel über Energieeffizienzen. Ja. Also der Klassiker, der Vertrieb, der macht nichts mehr. Energieeffizienzklasse C, wenn er sehr hohe Ansprüche hat, oder D, wenn er ein bisschen niedriger hat, oder besser. Alles andere wird schlichtweg gar nicht mehr in den Kanal freigegeben. Meine persönliche Meinung dazu kann ich absolut nachvollziehen. Also zumindest mal muss das Gebäude eine Story haben, um dorthin zu gehen. Aber dort kann die Diskussion nicht enden. Und wenn wir jetzt auf deine Frage eingehen, Ja, es ist bei uns deutlich höher aufgehangen oder es wird hoch aufgehangen, weil wir haben sehr viele Stakeholder und Shareholder, die extrem hohes Interesse an dem Bereich ESG haben. Wenn wir überlegen, wir müssen ja zweimal finanzieren, wir müssen oder noch öfter finanzieren, weil wir müssen einmal im Ankauf finanzieren und dann müssen wir im Verkauf n-mal finanzieren, je nachdem, wie viele Endkunden wir haben.
Ja.
Und die Banken, die bekommen jetzt eine große Herausforderung, die haben jetzt auch gerade eine Beleihungswertsverordnungsnovelle vor sich, in der auch das Thema ESG viel stärker reingeht. Der Beleihungswert, eben genau dieser Wert, der maßgeblich ist für die Finanzierung einer Immobilie, was die Bank dann eben entsprechend als Sicherheit hinterlegen darf. Und dann haben wir die Kunden auf der anderen Seite. Und da bin ich tatsächlich sehr stark bei dir und da haben wir eine große Ähnlichkeit zwischen der Versicherungs- und der Immobilienbranche. Für die Kunden hat es nur einen Sicherheitslayer. Die wollen verstehen, was ist gerade die Gesetzesgebung? Kriege ich ein Vermietungsverbot? Ja, nein. So, bin ich gesichert? Dann ist das schon mal in Ordnung. Aber die allgemeine Interessenslage, das sieht man ja auch am Bioproduktabsatzmarkt und was alles damit einhergeht, geht in Richtung Nachhaltigkeit, was ja auch absolut Sinn ergibt. Aber es ist tatsächlich nicht kundenzentriert. Es ist bei uns sehr stark equity-seitig, also sowohl im Fremd- wie auch im Eigenkapitalbereich wird das Thema ESG immer, immer relevanter werden. Mhm.
Ja, ich glaube, dass der Kunde hier das greifbarer machen kann, weil gerade wenn ich dieses Thema, nennen wir es mal Heizungsgesetz,
ja,
anschaue, dann bin ich Immobilienbesitzer, egal ob Haus, Wohnung oder sonstiges Objekt und weiß, okay, da kommt etwas. Ja? Egal wie es aussieht, egal wie vage das ist. Im Versicherungsbereich ist es, finde ich, deutlich abstrakter. Ne? Da geht es nicht um die Heizung. Da geht es eben darum zu sehen, okay, ja, aber die Gesellschaft, mit der ich da zusammenarbeite, die ist grün, weil der ihre Flotte ist.
Elektro.
Und da muss ich mir da die Frage stellen, ist es jetzt so viel besser oder nicht? Dann reden wir über einen Deckungsstock, sehr abstraktes Kapitel, da wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen. Ist denn das so wirklich? Oder wir reden über Anlageformen, das heißt Fonds, ETFs etc. Und dann hast du auch schon bei so einer breiten Streuung ja keine Ahnung mehr, welches Unternehmen macht wo, wie, was. Da kannst du dich noch an den großen Dingen entlang hangeln, dass du sagst, okay, Waffenrüstung, Kinderpornografie ist vielleicht etwas, was ich wirklich nicht möchte. Aber es ist wirklich schwierig und es wird halt immer extra abstrakter, weil es nicht so greifbar ist. Aber meine Wohnung, die ich kaufe, die kann ich besichtigen. Da kann ich auch die Wände anfassen und die Heizung, die sehe ich. Ich weiß, ob warm wird oder nicht.
Und du weißt auch ganz genau, was die Auswirkungen sind, wenn jetzt einer sagt, okay, du darfst nicht mehr vermieten, weil deine Heizung Öl ist. Dann weißt du auch ganz genau, was das bedeutet, nämlich, dass du kein Geldeingang mehr hast.
Richtig. Und dann ist es ein schlaues Investment oder kein schlaues Investment gewesen. Während ich in einen Fonds investiere, habe ich Performance XY. Dann ist es höchstens mein gutes Gewissen. War das jetzt sauber in Anführungsstrichen oder war Nestle dann doch irgendwo mit dabei und es geht gegen meine Grundprinzipien. Aber ich habe keinen finanziellen großen Verlust bei dem Thema erstmal.
Und da fängt ja die große spannende Diskussion an und die können wir tatsächlich ja sogar auf einer ganz anderen Ebene führen. Nämlich die Frage ist, glaubst du daran, dass nachhaltig ausgerichtete Unternehmen und Produktlandschaften perspektivisch erfolgreicher sein werden als welche, die es nicht sind, losgelöst der Branche?
Spannende Frage.
Weil beispielsweise meine Wette in der Immobilienbranche ist ganz klar ja. Also ich glaube, dir wird jeglicher, ich glaube heute, also es gibt eine Studie von PwC, die ist jetzt ein Jahr alt und die ist schon echt überholt in der Zwischenzeit, die gesagt hat, jeder, der heute ESG-Maßnahmen implementiert, profitiert überproportional und der es morgen nicht macht, wird überproportional bestraft. Und daher war immer meine Rede, lass doch heute schon anfangen, weil dann nehmen wir noch Positiveffekte mit, die morgen, wenn wir es lassen, sowieso nur negative Effekte haben. Und das fängt ja an beim Fachkräftemangel, das geht ja über alles Mögliche hinweg, weil ich glaube ganz fest daran, dass eben, wenn wir auch nicht nur an E denken, sondern auch an S und an G, also an Social und Governance, und gerade das als Fundament von der Unternehmenskultur sehen, glaube ich, dass das heute noch Wettbewerbsvorteil ist, später aber obligatorisch sein wird. Also das wird Überlebenskriterium sein.
Kannst du, finde das spannend, kenne jetzt diese Studie nicht von PwC, nehmen wir sie mal als wahr gegeben hin, kannst du da oder weißt du, wo diese Vorteile liegen? Also woran profitiere ich als Unternehmen eben stärker? Kannst du es greifbarer machen?
Ja, 100%. Alleine, ich bin da immer sehr demütig, darüber zu sprechen, aber im Kontext der Immobilienkrise, die derzeit auf dem Markt ist, verkaufen wir beispielsweise noch recht gut im Vergleich zum Markt. Und da gibt es sicherlich viele facettenreiche Themen, die wir angehen, die wir vielleicht anders machen, aber die auch vielleicht andere anders machen, die heute gut performen. Aber eins haben alle gemeinsam, und das ist nämlich die Adressierung von Nachhaltigkeitskriterien in Investments und auch in der Firmenkultur. Wenn wir mit befreundeten Firmen oder anderen Firmen reden, haben die alle eine gleiche Nachricht. Und die Nachricht ist, sie finden kein gutes Personal. Dann frage ich mich, wieso? Also klar, Brand ist zum einen wichtig, dann zum anderen ist natürlich auch wichtig, was für Rahmenbedingungen habe ich. Und da ist eben eine gute Unternehmenskultur zu haben. Und das fängt bei Eindeutigkeit in vielen Regeln der Compliance an und hört sicherlich bei dem Obstkorb auf, ne, um da mal das plakative Beispiel voranzustellen. Aber genau dieses Sicherheitsgefühl. Wenn ich dir heute als Kunde etwas mitgeben kann in einer vagen Zukunft der Taxonomie und Nachhaltigkeitsregularien und du das Gefühl heute schon bekommst, dass die Leute sich nachhaltig, also nicht nur nachhaltig im Sinne ökonomisch, ökologisch, sozial, sondern nachhaltig darüber Gedanken machen, heute schon, fühle ich mich sicherer und gehe ganz anders heim mit diesem Investment oder auch mit dem Investment in die Firma am Ende des Tages, weil man glaubt ja, genauso wie man einer Versicherungsgesellschaft glaubt, dass sie noch in 10, 20, 30, 40 Jahren besteht, muss man ja auch daran glauben, dass wir noch in 10, 20, 30, 40 Jahren bestehen oder eben andere Teilnehmenden. Ja. Also ich glaube schon, dass das ein Riesenthema sein wird. Ich finde es sehr interessant. Ich habe meine Bachelorarbeit, ich glaube 2015 war es gewesen, schon über CSR geschrieben. Das war ja damals quasi das ESG, ja, so diese gesellschaftliche Unternehmensverantwortung.
Ja, also Corporate Social Responsibility.
Genau. Und ich fand das damals schon spannend zu sagen, okay, Rendite plus Wertekultur. Und ich bin damals zur BAM gegangen, weil ich die in meiner Bachelorarbeit hatte und die die beste CSR-Rubrik hatten und den besten CSR-Ansprechpartner, den ich eben entsprechend interviewen durfte.
Okay.
Und das hatte mich damals als Arbeitnehmer dazu bewogen, mich da zu bewerben. Und das war sehr spannend zu sehen, wie wenig das machen. Und das zieht sich bis heute noch durch. Und ich glaube, die Extrameile, und das kann man jetzt gar, muss man gar nicht mal auf Nachhaltigkeit beziehen, sondern wenn jemand, ob im beruflichen, im privaten oder auf der gesellschaftlichen Ebene Extrameilen geht, die zugunsten aller sind, wieso sollte das denn kein Wettbewerbsvorteil sein?
Ja, kann ich nachfolgen.
Klar, vielleicht zu Kosten in erster Linie ökonomisch, also der Gewinnmaximierung. Aber im Long-Term kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der ständig bereit ist, objektiv nachhaltige Maßnahmen auf gesellschaftlicher oder Projektebene zu treffen, wieso sollte der nicht erfolgreicher werden als der Rest?
Nimm uns doch da gerne mal mit in euer Board-Meeting.
Ja.
Wo konkret, wenn ich da jetzt mal Mau-Mäuschen spiele, wie besprecht ihr diese Themen? Welchen Fokus habt ihr? Wo sehe ich das in der Praxis bei euch im Unternehmen?
Also zum einen hatten wir zu Beginn mit der Zusammenarbeit mit KKR natürlich eine Riesenherausforderung, überhaupt erstmal grundsätzlich diese ganze Governance zu implementieren. Nehmen wir die mal als Gesetz an und gehen jetzt wirklich mal auf eine Projektebene. Wie gehen wir das an? Vielleicht nochmal ein theoretisches Grundwissen vorausgesetzt. Das Pariser Klimaabkommen sagt irgendwie sinngemäß, dass wir alle, die dran teilnehmen, 2050 klimaneutral sind. Und einen sehr großen Beitrag zu der CO2-Emission bestehend ist der Immobilienmarkt. Ich glaube, mit um die 38% der CO2-Emissionen. Das bedeutet, das ist eine Riesen-Challenge. Und wenn man dann reingeht, dann kann man schmunzeln, weil dann sagt irgendwie Deutschland, ich bin schon 2045. Dann sagt ein Specht in Mannheim, ich bin schon 2030. Ich überspitzt jetzt.
Ja.
Aber man will sich dann natürlich auch übertreffen, wobei 2050 schon ambitioniert genug ist. Und wenn wir jetzt in das Neubausegment gucken, was derzeit noch nicht unser Fokus ist, dort schaffe ich heute schon sehr gut, im Neubau projektierte Immobilien zu denken, die CO2-neutral sind. Übrigens, alle anderen haben keine Wettbewerbsberechtigung mehr. Nur auch mal, um hier nochmal zu sehen, wie stark das in der Immobilienwelt angekommen ist. Es wird keine Neubauten mehr geben, die nicht allen Standards entsprechen. Aber der Bestand macht eben einen großen Teil aus. Das heißt, wir brauchen Maßnahmen, die Immobilie im Verbrauch dekarbonisieren, CO2-neutral machen. Und jetzt haben wir zum Beispiel ein Portfolio in Leipzig angekauft. Und jetzt kannst du dir das so vorstellen, jetzt sitzen wir zusammen in Leipzig, wunderschöne Häuser, die gucken wir uns an und sagen, tolle soziale Denkmäler, absolut schützungsbedürftig, so, aber wir können halt fast nichts technisch dran machen.
Mhm.
Weil dort bestehen keine großen Handlungsmöglichkeiten, weil da steht sich jetzt der Gesetzgeber selbst im Weg, weil er sagt, naja, denk mal, du darfst die Fassade nicht anfassen, ESG, du musst die Fassade anfassen. Mhm. So, ne? Das funktioniert nicht.
Spannend.
Das heißt, wir werden langfristig immer Probleme haben, Bestandsimmobilien vollständig zu dekarbonisieren, also CO2-neutral zu bekommen. Also wie sieht unser Board-Meeting aus? Wir haben uns die Taxonomien genommen, auf die kleinsten Teile runtergebrochen, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, und sagen, welche Maßnahmen könnten denn rein theoretisch für jedes Gebäude in Frage kommen? Eine Fassadensanierung, ganz klar, ein Heizungsaustausch, ganz klar. Das sind die Klassiker. Aber können wir denn nicht mal mittelbar denken, nicht nur unmittelbar? Können wir nicht zum Beispiel jetzt gerade ein großer Erfolg Bienenvölker implementieren auf unseren Dächern oder auf unseren Grünflächen, dann schaffen wir es ja mit unserer Infrastruktur, trotzdem das Umland zu dekarbonisieren. Und nur mal als Vergleichswert, so 5-10 Bienenvölker oder ein Bienenvolk, um es einfach zu machen, kompensiert 60 Tonnen CO2 pro Jahr, bindet das in der Mischkalkulation. Wir haben jetzt für 2 Projekte 10 Völker beauftragt, das heißt 600 Tonnen. Das sind 137 Durchschnittsverbräuche jahres vor einem PKW.
Spannend.
Nur um das mal in Kontext zu setzen. Und das ist natürlich ein Modell, wenn man sowas fördert und fordert, das gibt die Taxonomie in erster Linie nicht her. Und das meinte ich auch eben, die Extrameile. Mhm. Aber warum nicht machen? Weil jetzt kannst du dir vorstellen, du hast Kunden, die fahren heim von der Besichtigung und sagen, naja, cooles Produkt. Und jetzt reden die, aber die haben auch noch Bienen und ich kriege einmal im Jahr Honig. Zum Weihnachten gibt es Honig, weil die Ernte vom Haus steht, kriegen die Eigentümer so? Und die Mieter. Ja, natürlich.
Okay, spannend. So. Wie weit, also ich muss jetzt drüber nachdenken, ja, ja. War mir ich höre das zum ersten Mal, ja. Ich musste auch jetzt ein, zwei Mal schmunzeln, was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen konnten, ich finde es faszinierend. Erlaubt mir die Frage, die glaube ich vielen gerade im Kopf ist, schreckt es den einen oder anderen Mieter ab, weil ich hätte jetzt keinen Bock auf ein Bienenvolk, gefühlt dann so ein paar Meter von mir entfernt?
Es gibt da so eine geschätzte Kollegin, Studentin, hat mir den Aushang als Entwurf geschickt für eben genau Umgang mit Bienen. Ja. Ich musste so lachen, weil da stand so drauf, so Überschrift, keine Panik. Und ich so, Gott, ja. Wenn wir das aushängen.
Ja.
Also da stand richtig, richtige Angstmacher
ja,
so drauf.
Muss man ja vorsichtig sein.
Muss man total aufpassen. Die stehen ja schon weit weg. Also okay. Die beeinträchtigen nicht den Mieterkomfort, weil sonst okay. Wird es sich ja auch in der S-Perspektive wieder beißen.
Genau.
Also ich hatte das erste Mal auf dem Grünflächenamt in Frankfurt mit Bienenbegegnung. Da hatte ich mit einem ganz unangenehmen Nachunternehmer im Dachsegment damals bei der BAM noch gehabt.
Ja.
Und da kommen wir raus und war ein total hitziges Gespräch und nebendran so 2 Bienenstöcke und die haben da rumgesummt während dem Streit. Und ich so, Gott, da, ich weiß, wo du herkommst. Aber man kommt so in der Regel gar nicht so nah dran, weil auf den Dächern fliegen die so nicht so tief runter.
Mhm.
Und man muss auch sagen, wir arbeiten da mit der Businessbiene zusammen, auch coole Company-Name.
Die Businessbiene.
Und die haben geil. Da ja einen vollumfänglichen Wartungsvertrag, insofern, dass die auch wirklich regelmäßig rausgehen, sich
ja.
da kümmern. Und also
ja.
das ist schon höchst professionell. Aber Bienen sind nur ein Beispiel oder eine Kooperation mit der DHL, die hat Riesenprobleme, Flächen in Deutschland zu bekommen, um Paketstationen zu machen, weil der
ja.
Staat zu langsam ist.
Ja.
Wir als private Anbieter sagen, kommt auf unsere Flächen.
Okay.
Die zahlen uns eine Miete. Das heißt, unsere Kunden haben einen tollen ökonomischen Vorteil, weil die WEG eine Miete bezieht aus der Standfläche.
Ja.
Die Dinger laufen über Solar, wenn wir Glück haben, wenn die Neigung passt. Das bedeutet, die sind auch noch CO2-neutral im Betrieb. Und wir sparen 30% CO2 auf der letzten Meile bei der DHL in der Paketzustellung. Weil die Zahlen unserer Bestellung nehmen drastisch zu und
ja.
die Mehranfahrten aber auch, weil
ja.
wir nicht zu Hause sind.
Kennst du da Zahlen? Das ist interessant. Ich kenne diese Dinger, die stehen
ja.
immer mal wieder. Persönlich habe noch nie etwas da abgeholt. Da ist der faule Stefan wieder dabei, das sollte ich mich mal aufmachen. Aber kennst du da Zahlen, weil du dich damit beschäftigt hast? Das interessiert mich gerade.
Wir haben dazu sogar ein White Paper geschrieben.
Okay.
Wir versuchen immer grundsätzlich, wenn wir so Thesen in den Raum stellen, dann immer entweder Bachelorarbeiten, Masterarbeiten oder Hochschularbeiten
okay.
zu betreuen. Und wir haben gerade genau zu dieser DHL-Thematik eine Case Study gemeinsam mit der DHL gemacht, um wirklich zu schauen, wie viel das sind. Mein Wunsch wäre, irgendwann eine Kennzahl zu ermitteln, Paketverhältnis zur Wohneinheit. Zu sagen, eine Wohneinheit dekarbonisiert mittelbar
okay.
über diesen Effekt.
Ja,
da sind wir leider noch nicht, aber da gibt es massiv. Die Zahlen kann ich dir gerne mal durchschicken, wie viel
ja.
Prozent es zugenommen hat,
also
wie viel mehr
ist, Anfahrten. Ist es so, dass viele Leute sagen, ich meine, ich habe die privilegierte Situation, ich sitze halt viel im Office oder es ist immer jemand da, der dann halt die Pakete annimmt. Nach Hause lasse ich auch relativ wenig liefern. Aber gibt es dann schon sehr viele Leute, nehme ich jetzt deine Ausführungen, die dann halt sagen, okay, nächste Paketstation ist irgendwie nur 5 Gehminuten, ich mache das heute Abend, bevor ich das wieder verpasse.
Es nimmt zu und ich bin genau in der okay. privilegierten Situation wie du, ich bestelle auch ausschließlich ins Büro.
Ja. 3 Amazon-Pakete pro Tag an Lukas Falter.
Aber das ist ein Riesenthema. Naja, das wäre jetzt auch nicht ganz so nachhaltig, daher behalte ich mich da eher mal bedeckt.
Es sind nur 2.
Aber die Post macht, das hatte ich auch noch nie gehört und ich habe es auch noch nie in der Praxis gesehen, vielleicht du, die bieten sogar inzwischen Poststationen an.
Mhm.
Die haben in der Mitte noch ein Terminal, da kannst du an einer Paketstation jede Dienstleistung der Post AG nutzen.
Mhm.
Über Identverfahren, Abgabe
echt?
Von Post,
okay.
das ist so ein Computer, der da steht
ja.
und wir warten darauf, bis das erste Projekt, weil die man so eine Potenzialanalyse sich dafür eignet, weil dann kannst du natürlich dir richtig was gut schreiben, weil dann fährt da nicht mal jemand mehr zur nächsten Post, wobei es natürlich sozial, ne? Arbeitsplatzabbau vielleicht auch wieder ein Thema. Man muss sich ne, immer
ja.
irgendwo, da ist
ja,
man nicht vorgefeit.
Ja, Trade genau. an der einen. Also ich finde das mega spannend, was für Gedanken euch überhaupt
genau.
macht. Ich finde das auch, welchen Nutzen hat so ein Vertrieb dafür? Natürlich auf der einen Seite, er kann das an seine Kunden anbieten. Ne, zeigt aber auch, wie viel Gedanken wir uns machen, mit wem wir tatsächlich kooperieren. Und das finde ich immer sehr, 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 sehr wichtig, dass es mehr ist, als nur, naja, da gibt es halt irgendeine Ostimmobilie, die wird dann halt verkloppt. Und die Mietrendite ist extrem hoch, höre ich dann immer wieder. Und ich habe ja viele auch Kollegen im Markt, Kleinstmakler, Großmakler, die mir dann auch mal teilweise mal irgendwas schicken, wovon ich dann am Ende nicht so überzeugt bin, weil das Gesamtpaket, das ein Bauträger eben anbietet, für mich mehr sein muss als nur, naja, du hast da halt irgendwo in Jena eine Wohnung und da kannst du halt ein bisschen was rausziehen. Und ich glaube, der Kunde honoriert das auch, wenn er weiß, die machen sich mehr Gedanken.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja immer wieder auch die Frage dieses Risiko-Rendite-Verhältnisses. Wenn ich so eine Immobilie kaufe, wie du es gerade skizzierst, mit der tollen Bruttoanfangsrendite oder Mietrendite, und ich das dann ins Verhältnis setze, wer gewährleistet denn für mich diese Gedankenwelt rund um die Taxonomie der Zukunft kommt? Weil klar wird sein, CO2 wird besteuert werden und es wird sich geteilt zwischen Eigentümer und Mieter. Ja. Und wenn ich jetzt eine Immobilie auf dem Drittmarkt ohne Konzept dahinter kaufe, dann stehe ich ja vor einer riesen Herausforderung, weil die WEG-Verwaltung, naja, die wird sicherlich irgendwann das Damoklesschwert ESG rübergehangen bekommen, aber die haben kein Incentive. Und ich bin in der Schicksalsgemeinschaft, ich weiß nicht, wer mit mir drin sitzt, können die sich das überhaupt leisten? Das heißt, in einem Konzept ist natürlich das ein deutlich ausgewogenes Risiko-Rendite-Verhältnis, wenn sich dort denn Gedanken darüber gemacht wird, weil ganz klar ist, wir müssen das auf einer konzeptionellen Ebene adressieren. Wir können nicht uns darauf ausruhen, dass das irgendwann eine WEG-Verwaltung macht. Ferner noch, weil wir ja selbst die WEG-Verwaltung ein Stück weit sind.
Ja, ja. Ja, spannend. Wir haben sowohl in der Folge mit Felix Miller als auch in der Folge mit Marcel Spindler, vielleicht wahrscheinlich so auch ein bisschen mit Benny Siegmund, wir haben schon einiges über Immobilien gemacht, schon auch über dieses Thema Konzeptimmobilie, auch gegenüber der Anleger- oder Do-it-yourself-Immobilie gesprochen. Vielleicht willst du da vielleicht so 3-4 Sätze aus deiner Sicht geben, warum du dich dafür entscheidest, mit als Bauträger das Thema Konzept zu forcieren?
Super gerne. Also für mich, ich bin da ja schon relativ lange sehr tief in dem Thema drin und bin natürlich auch ständig mit den Einwänden beschäftigt, die genau um diese Diskrepanz gehen. Wie kann das denn sein, dass ich x Euro weniger pro Quadratmeter zahlen muss für eine bessere Mietrendite? Aber auf der anderen Welt, und das haben ja auch meine Vorredner da schon ausführlichst erklärt, weshalb diese Überlegung doch Sinn machen kann. Man merkt es auch, die Herausforderung gegenüber einer Bank, auch die muss das verstehen. Und ein Punkt, den ich immer sehr gerne beleuchte, ist, die Leistungen, die innerhalb dieser Preisdifferenz liegen, und das ist eine sehr wirtschaftliche Betrachtung, helfen für das Risikorenditeprofil. Das heißt, wir haben eine vollumfängliche Ankaufsprüfung, Verkaufsprüfung, wir haben jetzt sehr viel über ESG geredet, wir haben ein sicheres After-Sales, wir haben ein Grundfundament, dass dieses Produkt funktionieren kann. Aber wir haben auch sämtliche Leistungen innerhalb der Zeit schon kalkuliert und im Kaufpreis drin. Und wenn ich die jetzt vergleiche und auf ein gleiches Level hebt, vielleicht nie auf das gleiche, sagen wir mal 3,5 Konzept, 3 ImmoScout und Co., dann kommen wir vielleicht nicht auf 3,5, aber wenn wir alles inkludieren, kommen wir vielleicht auf 3,420 und 3,5. Und dann stelle ich dir die Frage, woher nimmst du denn die 420 Euro pro Quadratmeter? Und die zahlst du aus deinem Eigenkapital. Und das ist teuer.
Okay.
Weil das ist ja im Kaufpreis auf der anderen Seite mit drin und das auch noch professionell gemanagt. Ich will ja auch niemanden demotivieren zu sagen, try it by yourself, geh raus und kauf dir eine Immobilie, eine Rödler-Immobilie, an der du was machen musst. Ich habe daran auch mal Spaß schon gehabt. Ich muss sagen, selbst ich, der vielleicht noch in der Lage ist, das vielleicht ganz gut zu machen durch meinen Studienhintergrund und die Berufserfahrung, sage, ich mag das auch nicht mehr. Ich habe gerade einen schlimmen Wasserschaden bei mir in der Wohnung. Und meine Frau muss sich um alles kümmern. Gott sei Dank macht sie das und das macht sie auch wirklich großartig. Und wir haben ein Netzwerk, um das überhaupt zu machen. Aber heute möchte ich das selbst auch nicht mehr unbedingt. Deswegen können das gerne Leute auch für sich testen. Nur ein entscheidendes Argument habe ich immer wieder. Du hast vorhin nach der Anzahl an Mitarbeitenden bei uns gefragt. Das war jetzt bei der Vision, bei der Verwaltung sind nochmal 15. Dann haben wir noch irgendwie einen ganzen Kosmos, der sich um Software dreht, auch um Software für dieses Produkt, maßgeschneidert. Und dann stelle ich immer gerne auch die Frage, du als einzelne Person, du musst sehr, sehr viele Berufsbilder irgendwo beherrschen oder ein unfassbar gutes Netzwerk haben, um das abbilden zu können. Und da gibt es Leute, die können das, die machen das auch toll. Aber ich denke, für die breite Masse, gerade für den oder diejenige, die nicht in der Immobilienbranche tätig ist, ist die Konzeptimmobilie schon recht konkurrenzlos im Immobilienmarkt.
Ich glaube, irgendwann, ich aus meinem Laienverständnis habe für mich damit abgeschlossen, irgendwann kommst du halt nicht mehr davon weg. Es sei denn, du bleibst bei deiner einen, maximal aber auch zwei Immobilien, die du dann aber auch sehr, sehr stark vor Ort hast. Sobald du sagst, du möchtest dir ein höheres Immobilienportfolio aufbauen, musst ja auch irgendwann deinen Hauptjob kündigen oder wieder sehr, sehr viel Geld für ein Management ausgeben. Und dann kannst du am Anfang gleich dich auch für das Thema Konzept entscheiden. Du hast das After Sales gerade schon zweimal angesprochen, finde das sehr, sehr interessant. Bin ja auch selber Kunde bei der Vision und habe eine Immobilieneinheit gekauft. Wie schwierig ist es, so einen After Sales richtig hinzubauen? Erzähl doch mal.
Total schwierig, weil er eben auch so sehr facettenreich ist. Man muss auch dazu sagen, das ist mehr als nur FAQ, mehr als nur Service. Warum? Weil wir haben in der Konzeptimmobilie drei Layer. Vielleicht hier nochmal ein bisschen Theorie vorweg. Wir haben die ganz normale Wohnungseigentümergemeinschaft, das heißt, wir haben eine klassische WEG-Verwaltung. WEG-Verwaltung ist höchst juristisch. Da braucht man Leute, die zum einen Lust darauf haben, aber auch das Verständnis, das juristische Verständnis haben. Dann haben wir die Sondereigentumsverwaltung, das heißt, alles, was hinter der Wohnungstür passiert, oder in der Regel hinter der Wohnungstür passiert und in der Kommunikation mit der Mietpartei. Das heißt, Abrechnungsperspektiven, Beschwerdemanagement, Mietminderung, Neuvermietung, alles, was dazugehört. Wieder ein unterschiedlicher Personentyp, einfach auch von der Person, die das dann am Ende abarbeitet, und eine andere Kompetenz, die da notwendig ist. Und dann haben wir noch die Mietpool-Geschäftsführung. Wie am Ende des Tages administriert man, oder eine Konzept-GbR, wie man es dann auch nennt, administriert eine GbR. Das heißt, du bist Geschäftsführer, das heißt, Leute müssen aktiv Geschäftsführerrollen für GbRs einnehmen. Das ist sicherlich jetzt nicht dasselbe wie eine Königswege zu managen, beim besten Willen nicht. Aber trotzdem muss man sich das überlegen, dass man die Funktion und die Verantwortung eines Geschäftsführers innerhalb einer GbR übergibt. Mit überschaubaren Vermögenswerten und überschaubaren Auswirkungen. Ja. Aber nichtsdestotrotz hättest du mir als junger Mensch angeboten, Geschäftsführer von der GbR zu sein, hätte ich gesagt, das ist schon ziemlich cool so. Ja. Ne? Also das ist schon auch viel Verantwortung, was damit einhergeht. Und dann kommt on top noch, wir reden jetzt gerade über den Service im After Sales, dass das Produkt funktioniert. Jetzt haben wir aber noch Kunden. Ja. Und diese Kunden, die kommen dann ja vom Vertrieb und die sollen ja im besten Fall auch für den Vertrieb Wiederkäufer werden.
Richtig.
Das heißt, wenn ich jetzt nur dieses serviceorientierte Produkt aufrechterhalten habe, habe ich aber noch einen zweiten Layer, und zwar muss ich unter Umständen noch ein vertriebliches After Sales aufbauen. Ein vertriebliches After Sales will heißen, was ist denn, wenn der Kunde vielleicht was von der Beratungsstrecke vergessen hat?
Ja.
Das passiert. Das kann in der Regel passieren und das passiert auch in der Regel. Das heißt, eine Art Nachberatung oder Wiederberatung. Das heißt, wir haben vier verschiedene Layer. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie schwierig das ist, das operativ umzusetzen und auch die Sachen, die Zahnräder ineinander fließen zu lassen. Und das ist ein ongoing Prozess.
Okay.
Ich denke, wir haben jetzt einen sehr guten Status quo, gerade dadurch, dass wir eben noch diesen vertrieblicheren Layer After Sales aufgebaut haben und da jetzt wirklich tolle, fleißige Kolleginnen und Kollegen haben, sind wir da auf einem guten Weg. Aber das macht es sehr kompliziert. Das wird natürlich noch auf der anderen Seite geprägt durch ein Arbeitsumfeld, in dem es wenig Bewerber gibt. Also die Verwalterbranche, die ist da sehr, sehr am Aussterben. Und da muss man auch schaffen, durch vielleicht solche Modelle, das Berufsfeld an sich attraktiver zu machen.
Okay, spannend. Was ich da auch rausziehe, und ich beschäftige mich ja nicht so tief mit dem Thema, aber After Sales war für mich sehr connected mit dem Thema Verwaltung. Ich finde es sehr, sehr spannend, was du sagst. Hey, auch die Vertriebler müssen so ein Stück weit verwaltet werden danach, und auch der Kunde, weil der hat Fragen. Vielleicht kannst du da noch zwei Sätze zu sagen. Was sind da eure Ansätze? Wie halte ich so einen Kunden, ich will nicht sagen bei Laune, aber wie bringe ich ihm immer mal wieder Sachen bei, von denen, die er eigentlich in der Beratung schon mal gehört hat?
Ich meine, der Klassiker ist, du kaufst eine Wohnung und der Mieter zieht aus, und jetzt kann man sagen, perfekter Service wäre, wenn ich ja gar nichts davon mitbekomme. Unsere Praxis sagt, ja, schon, aber es gibt ein gewisses Klientel, das sagt, nee, also ich hätte schon gern nicht die Hand unbedingt drauf, aber zumindest an der Hand genommen. Das heißt, Anbeginn von, hey, dein Mieter hat gekündigt, was bedeutet das für dich? Also da kommt keine Mail, dein Mieter hat gekündigt, sondern was bedeutet das für dich? Das bedeutet dies, und was passiert jetzt, und wann kriegst du eine Info dazu? Und dadurch entsteht ein Dialog. Und der Dialog entsteht dann in der Renovierungsarbeit, in der Übergabe zur neuen Mietpartei, und da entstehen ganz viele Berührungspunkte und sehr viele Fragen auf der anderen Seite, weil am Ende des Tages, ich sage das auch immer zu den Kolleginnen und Kollegen, wir machen das tagtäglich, wir sind ja so tief drin, das sind die Kunden nicht. Und die haben da viel auch vergessen oder wollen nochmal was aufgefrischt wissen. Und die dann immer zurück zum Vertriebspartner zu spielen, ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Weg. Vielleicht gibt es Punkte, da kann man strategisch mal gut an den Vertriebspartner spielen, aber nicht unbedingt an jeder Ecke.
Ja, okay, spannend. Habe jetzt auch noch so nicht drüber nachgedacht, aber danke für den Impuls. Das heißt, ihr nutzt wahrscheinlich eine Menge Templates, vorgefertigte Informationen, zu sagen, okay, hier, ne, das bedeutet es. Für mich schlägt es ja auch in die Kerbe der Transparenz. Transparenz schafft Vertrauen. Das ist eines unserer ganz wichtigen Credos bei Königswege. Deswegen bin ich da jetzt erstmal angefixt. Wenn ich als Kunde die E-Mail bekomme und gleich die Lösung habe, dann bin ich auch extrem beruhigt. Denn wenn ich nur die E-Mail bekommen würde mit der Info, übrigens, da geht einer raus, dann weiß ich eventuell im Hinterkopf, dass ich sowas wie, ja, ich bezahle da eigentlich jemanden, dass er mir das abnimmt, hat, aber ich weiß auch nicht so ganz genau, muss ich jetzt was antriggern, muss ich da jetzt eine E-Mail schreiben, muss ich da jetzt mal vor Ort fahren oder. Und wenn das natürlich kommt, dann ist es, also es ist deutlich mehr als nur die Glühbirne austauschen, Verwaltung spielen und versuchen, den Aufwand so gering wie möglich zu halten.
Auf jeden Fall. Und da spielen ja auch ganz viele Emotionen mit rein. Die Einwände sind am Anfang groß für den Kunden, dann überwindet man sich, das zu machen und geht einen richtigen Schritt. Und dann ist ja jeder Schritt, der in der Operativen passiert, auch eine Herausforderung unter Umständen. Nicht für jeden Charaktertyp, aber für viele. Ja. Und deswegen ist es wichtig, da auch mit einem Vertriebsgeschick dran zu gehen und nicht nur mit einem handwerklichen Geschick. Weil handwerklich ist das eine, aber das Vertriebliche, ich meine, du weißt ganz genau, ne, man kann das noch so toll, den Vermietungsprozess führen, den Neuvermietungsrenovierungsprozess, wenn der Kunde sich nicht abgeholt fühlt, funktioniert das nicht.
Absolut. Und für uns ist der Kunde dann wirklich, wirklich wertvoll und relevant, wenn er Wiederkäufer ist. Also den Input, den ich für den ersten Kauf reinstecken muss, der amortisiert sich eventuell auch vielleicht durch eine Provision, aber das macht kein Vertriebler, aber wenn er da mal reinsteckt von Akquise bis hin zum Notartermin, was er da an Zeit reinsteckt und die Provision dadurch teilt und sich mal seinen Stundenlohn anschaut, dann ist es mal mehr, mal weniger, ist dann aber fürs Folgeprojekt deutlich, deutlich höher. Und das muss ja immer das Ziel sein. Nicht nur, weil es die wirtschaftliche Komponente ist, sondern auch, und es ist mir wichtig, gleich gerade zu rücken, damit es jetzt nicht so anhört, als müsste ich da jetzt wirtschaftlich da halt was rausquetschen. Ne? Aber auch mit einer kleinen Wohneinheit, die der Kunde kauft, kann er seine Rentenlücke nicht schließen. Also der Kunde ist gezwungen, entweder über Versicherungsprodukte einfach viel Geld reinzuballern oder eben den Ausgleich zwischen dem einen und dem anderen zu machen. Und bei vielen ist es bei der einen Immobilie dann halt nicht getan. Also deswegen braucht der Kunde das auch. Deswegen dürfen wir auch einen Nutzen davon haben.
Und jetzt einmal full circle back, lieber Stefan. Dann wirst du sehen, was ich vorhin gemeint hatte. Das hat uns nur Geld gekostet. Das ist S und G, Transparenz gegenüber unseren Kunden auf einer Governance und Social auf einer Perspektive gegenüber dem Kunden. Wir müssen das in keinster vertraglichen Weise machen, schaffen es aber dadurch jetzt mittelfristig, und da haben wir die ersten hinbekommen, Wiederkäufer zu kreieren für einen geringeren Einsatz. Das heißt, wir kriegen einen ökonomischen Erfolg durch eine nachhaltig ausgerichtete Firmenstruktur. Und das meinte ich mit der Extrameile vorhin. Wenn die Extrameile objektiv nachhaltig ist, muss das eigentlich aus der Logik raus in einen ökonomischen Erfolg münden.
Sehr schön, dass du da den Bogen spannst zum Anfang. Wie geht ihr, vielleicht jetzt, wenn wir ganz langsam schon Richtung Ende des Podcasts denken, würde mich jetzt noch interessieren, wir haben jetzt das in der Theorie gut besprochen, ich verstehe diesen Nutzen, ich hoffe, mein Vertrieb versteht diesen Nutzen. Wie geht ihr da mit dem Kunden um, dieses Thema auch ins Schaufenster zu stellen, in der Akquise oder in der Kundengewinnungsphase?
In Bezug jetzt auf das After-Sales?
Gerne alles, was rund um dieses Thema Nachhaltigkeit, weil ihr alles darauf einzahlt. Wie geht ihr in der Akquise oder im Marketing damit um?
Transparenz ist da ein ganz gutes Wort, weil wir sagen ganz klar, du hast einen Kunden, der eine vertiefte Beratung in unser Konzept braucht. Wir gehen mit in die Calls, wir gehen mit in die Webinare, wir veranstalten Webinare auch. Webinare, die erstmal nur auf ein theoretisches Grundwissen einzahlen und gar nicht auf eine Brand oder auf ein Produkt, weil das Enabling von unseren Kunden bringt uns am Ende des Tages ja alle weiter. Ja. Und dahingehend massiv viel zu liefern, ohne jetzt wirklich das Produkt in den Vordergrund zu stellen. Ob das Hochschularbeit ist, ob das Arbeit an jungen Menschen an Hochschulen per se ist, ohne jetzt wirklich den ökonomischen Vorteil direkt in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, das zahlt sich am Ende des Tages alles aus. Und die Nachhaltigkeitsthematik, dazu machen wir Webinare, vertiefte Vorträge. Also und zeigen viel Haut. Ne? Also wir gehen mit unseren Gesichtern. Ich finde, das ist immer was ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Ob du dann selbst da vor den Leuten stehst oder ob das dann irgendwie nur ein White Paper ist.
Ja, sehr stark. Wie wird das angenommen?
Sehr gut, sehr gut. Also ich meine, das erfolgreichste Webinar, was wir bisher hatten, war über Heizungsgesetz.
Okay.
Heizungshammer.
Ja, weil es wahrscheinlich so viele Leute ja, betrifft. Und ich ehrlich gesagt, ich habe bis heute keine Ahnung. Ich war leider nicht im Webinar, wo du sagst, ja, du warst ja auch nicht im Webinar, deswegen weißt du auch gar nichts darüber. Ich bin unglaublich politisch interessiert, aber ich bin beim Heizungsgesetz irgendwann so ausgestiegen, dass ich heute dir nicht mehr sagen könnte, was ist denn jetzt Fakt, aber können wir jetzt leider zeitlich gar nicht reingehen in dieses Thema, aber deswegen ist es natürlich gut. Wenn es mich in dem Moment so gejuckt hätte, dann hätte ich ein Webinar gehabt und deswegen geht ihr darüber sehr gut.
Ja, und wir versuchen derzeit so eine Immo-Ratgeber-Reihe durchzuziehen. Da haben wir jetzt auch den ersten veröffentlicht. Selbst da haben wir jetzt auch das Feedback bekommen von Königswege-Kunden, die sich das geholt haben, die auf unseren Funnel geklickt haben und sich das runtergezogen haben. Also super, die machen sogar Content. Also gerade dieses Thema Content ist
was ganz, ganz Immo-Ratgeber, was?
Ja, ganz Klassiker. Ne? Was ist ein Leverage-Effekt? Wieso funktioniert das? Ne? Okay. Also dieses grundlegende Wissen.
Wo kann ich den finden? Oder wo können meine Zuhörer, Zuhörerinnen den jetzt finden?
Gute Frage. Da werde ich dir einen Link zur Verfügung stellen. Den können
wir dann sehr gut. Es wäre interessant. Also Content ist ja ein wichtiges Thema. Ihr macht, glaube ich, auch einen eigenen Podcast oder so sporadisch oder sehr, sehr regelmäßig?
Rein konzeptionell sind wir da noch immer auf der Suche. Wir haben eine erste Staffel, der Felix, der Gründer der Vision, schon aufgenommen mit 6 Folien rund um Themen, was gerade eben den Immobilienmarkt betrifft, aber auch unternehmerisch ein paar Ausflüge. Und dann machen wir sporadisch auch öfter mal was im Büro. Da habe ich gemeinsam mit unserem Vertriebsleiter, da wird es auch in Zukunft ein bisschen was im Internet geben. Aber da gucken wir Richtung Ende des Jahres damit live zu gehen.
Okay. Wer sich das anhören kann, der Podcast, ist der live?
Nein, der ist
noch nicht live. Achso, der ist noch nicht live. Okay, dann freut euch darauf. Irgendwann bei Spotify, Amazon Music und Google, was weiß ich, wie das Ding heißt, Apple auch verfügbar. Wenn den einen oder anderen da noch mehr interessiert, gehe ich davon aus, bist du über die normalen Kanäle, LinkedIn und sonstige Themen erreichbar, bist sicherlich auch offen, die eine oder andere Frage zu beantworten, dass man sich mit dir vernetzt. Ansonsten für unsere internen Vertriebspartner, die haben natürlich da so ihre Quellen, für alle die uns von extern zuhören, gerne mal auch die Division googeln, gerne Lukas Falter da einfach mal googeln, könnt auch gerne uns anschreiben, wenn ihr da weitere Fragen habt. Wir leiten das auch sehr, sehr gerne weiter. Ich schaue auf die Uhr und denke mir, boah, jetzt noch ein Thema anzustoßen, das wird nicht reichen. Ich glaube, es gibt noch eine Menge Themen, irgendwann vielleicht mal Folge 2 von unserem Gespräch. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dir. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie ein Resümee oder ein, zwei Sätze von dir gibt.
Von meiner Seite aus auf jeden Fall sehr gerne auch wieder zu haben. Hat super viel Spaß gemacht. Ja, ich denke, so resümieren können wir, und das ist zumindest ganz klar Meinung, dass dieser gesamte ESG-Trend gekommen ist, um zu bleiben, und wir da weiterhin versuchen, das frühzeitig zu adressieren.
Perfekt. Vielen lieben Dank. Und für den Rest, gebt uns gerne weiter Input, gebt uns Feedback, betrifft euch. Jetzt habe ich einen Hänger, macht nichts. Ne? Was bewegt euch, das Wort habe ich gesucht, was bewegt euch, welche Themen wollt ihr haben, welche Gäste wollt ihr haben, habt ihr Fragen, wie auch immer. Ansonsten freut euch auf die nächste Folge und dann sage ich tschüss, bis bald.